Hallihallo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Kreisfahren. Wenn ihr mich so seht, könnt ihr es euch schon denken, heute gucken wir auf Ferrari. Ja, die liegen aktuell auf Platz 2 in der Konstrukteurswertung hinter den alles dominierenden McLaren. Zu denen fehlt auch noch ein ganzes Stück, was die Performance angeht, das ist nicht so toll. Mit Lewis Hamilton haben die Ferraris die zwar einen wirklich neben dem formidablen Charles Leclerc einen absoluten Superstar, wahrscheinlich auf dem Papier die beste Fahrerpaarung sogar im ganzen Starterfeld, aber bei Hamilton ist noch ein bisschen Sand im Getriebe. Nach dem abgeschlossenen großen Upgrade kann zumindest Leclerc um Podien fahren. Hamilton, ja, hat sich sogar als nutzlos bezeichnet selber, nach dem Grand Prix in Ungarn, nach dem Qualifying in Ungarn, um genau zu sein. Aber ist das wirklich so? Ist er nutzlos? Wir schauen mal auf Daten, Fakten und ordnen auch ein bisschen ein, was Fred Vasseur gesagt hat, der Teamchef. Und dann stellen wir uns natürlich die Frage, kann Ferrari wieder vorne mitmischen? Wann können sie das? Und was fehlt noch, um es an die Spitze zu schaffen? Ihr seid beim Kreisfahren, eurem Kanal für News, Hintergründe und Infos aus dem Formel-1-Universum. Los geht's, mein Lieber.
Ja, und dann lasst uns doch am Anfang ein bisschen über das Auto an sich sprechen, bevor wir dann mal ein bisschen tiefer einsteigen. Also wir erinnern uns, seit Spa ist das große Upgrade von Unterboden und hinterer Aufhängung. Das war ja sozusagen dieser Verbund, der nacheinander kam bei Ferrari in den SF25, wie das Auto ja heißt, komplettiert. Und damit ist er sozusagen in seiner general überholten Fassung der Renner von Ferrari auch bereit, ja, zu neuen Höhen sich aufzuschwingen. Und was sollte denn jetzt die Upgrades bringen? Wir fassen es nochmal kurz zusammen. Also das Auto sollte dank der Upgrades besser einzustellen sein, leichter zu fahren für die beiden Piloten, dadurch den beiden auch mehr Selbstvertrauen geben, was wichtig ist, um zum Beispiel in Kurven dann das Maximum rauszuholen. Und dadurch können Leclerc und Hamilton dann idealerweise auch schneller die passenden Setups finden, Kurven, wie gesagt, selbstbewusster nehmen, weil das Auto vorhersehbarer ist. Und damit lässt sich auch dann so die Hoffnung, die Leistung aus dem SF25 extrahieren, der ja laut Daten, Tests, laut Simulationen und so weiter und so fort, wahrscheinlich bei Ferrari ja auf die virtuelle Straße bringt, bloß virtuelle Rennstrecke und richtige Rennstrecke sind natürlich immer ein bisschen ein Unterschied, ja, Mercedes und Red Bull können da auch ein Lied davon singen. Und noch dazu kommt, zwei Grand Prix, namentlich Belgien und Ungarn, wo jetzt das Upgrade dran ist, die sind natürlich nicht wahnsinnig viel Zeit. Plus, der Grand Prix in Belgien war ja ein Sprintwochenende. Und das heißt ja, wie die meisten von euch sowieso wissen, es gab nur ein freies Training, wo man das so richtig testen konnte. Und alles andere war dann schon der Ernstfall. Da kann man dann nicht mehr so viel rumexperimentieren mit Sprint-Qualifying, Sprint-Qualifying zu rennen und Rennen dann in Belgien, in Spa. Ja, also es gab im Klartext kaum Gelegenheiten, diese Upgrades dann mal so richtig schön zu testen. Da wird man sich unter Schmerzen wahrscheinlich in Maranello zurückerinnern an die Schumi-Zeit. Da haben sie nämlich wochenlang testen können, was die Millionen so hergegeben haben. Das Reglement hat ihnen da keine Einschränkungen gegeben. Jetzt ist es anders und das Ende vom Lied war dann natürlich auch unter anderem das, dass Lewis Hamilton den ein oder anderen Fahrfehler in Belgien an den Start gelegt hat, den man von ihm so nicht kennt. Er ist ja einer der Fahrer, die tatsächlich die wenigsten Fehler im Grid machen. Das war aber bei ihm jetzt in den letzten beiden Rennen dann doch relativ gehäuft. Und kurz gesagt, es ist halt wirklich noch nicht so richtig klar, wie gut der überarbeitete Fahrer jetzt wirklich ist. Aber es gibt Grund zum Optimismus, Dave. Und da haben wir ein bisschen was rausgearbeitet. Und das sind wir jetzt natürlich bei den Fahrern angekommen.
Ja, ein Grund für Optimismus ist immer da, wo Formel 1 Piloten unterwegs sind. Die sind von Natur aus sehr optimistische Zeitgenossen auf jeden Fall. Schauen wir doch mal ein bisschen auf Lewis Hamilton. Seine Situation ist schon durchaus prekär irgendwie jetzt seit dem Wechsel zu Ferrari. Steht er denn kurz vor dem Durchbruch oder eher vor dem Zusammenbruch? Wissen wir nicht, ja. Eruieren mal, schauen wir mal ein bisschen drauf. Lewis Hamilton war auf jeden Fall nach den beiden Qualifikationstrainings in Spa und in Ungarn, das haben wir gerade schon ein bisschen angesprochen, ja, regelrecht deprimiert, ja, richtig schlechte Startplätze sind dabei rumgekommen, im Q1 ist er rausgeflogen, in Spa, Q2 in Ungarn, das war wirklich nicht doll. Aber man darf nicht vergessen, auch wenn es am Selbstbewusstsein nagt, auch ein Lewis Hamilton hat natürlich da so zu kämpfen damit. Ja, es ist die alten Erfolge zählen kein bisschen. Alles, was im Hier und Jetzt passiert, zählt. Und das Selbstbewusstsein kann trotz der allen Erfolge da in der Vergangenheit ja vielleicht ein bisschen angeknackst sein. Ne? Das ist auf jeden Fall so. Aber wir dürfen nicht vergessen, auch in diesen beiden letzten Qualifyings jetzt, auf die wir kurz mal nochmal ein bisschen draufschauen wollen, er war nicht so weit weg von Charles Leclerc. Was die reine Zeit angeht, was den Abstand angeht in den Sessions, wo sie zusammen unterwegs waren, war der Abstand echt in Ordnung. 1, 2 Zehntel, 2, 3 vielleicht mal. Das ist schon ein bisschen Holz, das muss er auch noch aufholen, aber es ist auch bei weitem nicht so dramatisch und riesig, wie das jetzt oft getan wird, auf jeden Fall.
Und in der einen oder anderen Session war ja sogar minimal vorne ein Wimpernschlag, also.
Das stimmt.
Ja.
Das stimmt, ja. Das hat ihm vielleicht ein bisschen geholfen.
Ja.
Aber ob dieser Trend jetzt anhalten wird, ob das ein Strohfeuer ist oder eben wirklich etwas, auf dem er aufbauen kann und die Lücke dann weiter schließen kann, ja, das wird der Rest der Saison zeigen. Und wenn ihr auf den gespannt seid, dann haltet auf jeden Fall mal Ausschau. Wir planen ein schönes Video. Also wer noch nicht abonniert hat, jetzt wäre eine gute Gelegenheit. Auf jeden Fall ist Lewis Hamilton bei weitem nicht so schlecht, wie viele, viele Beobachter und Experten ihn da einschätzen und ihn auch ja schlecht schreiben teilweise. Es wird auf jeden Fall wichtig sein, dass er sich jetzt mit dem Auto, wie es in dieser jetzigen Form ja mehr oder weniger fertig ist. Die Upgrades sind alle komplett, wie alle anderen Mannschaften, so schaut auch Ferrari jetzt nur noch Richtung 26. Das heißt, das Auto, der SF25, bleibt wie er ist. Damit muss sich Lewis Hamilton jetzt schnellstmöglich anfreunden, um das Maximum raus zu extrahieren natürlich. Wenn er das schafft, kann sich die teaminterne Dynamik zwischen eben ihm und Charles Leclerc durchaus noch ein bisschen ändern oder es kann auf jeden Fall enger werden. Aber dazu muss er natürlich die Fahrfehler abstellen und ja, Pech wäre natürlich auch schlecht, wenn er da noch ein bisschen ein paar Mal daneben greift. Auch das kann er oft mal wirklich am Selbstbewusstsein ernagen, ja, so Ergebnisse, die zustande kommen, wo man gar nicht schuld dran ist. Man gibt alles, man optimiert alles, man kriegt alles hin und dann passiert irgendwas Dummes und man steht trotzdem wieder hinten.
Ja.
Blöd gelaufen, ich spreche da jetzt konkret auf Spa zum Beispiel an, dieser Dreher, bin ich mir immer noch nicht so ganz sicher, ob es ein Fahrfehler war oder irgendwas am Getriebe, aber gut, er wird selber wissen, er wird die richtigen Schlüsse draus ziehen.
Ja, und der Teamchef Fred Vasseur, der hat darauf hingewiesen, dass Lewis Hamilton auf der einen Seite sehr hart mit sich selber ist. Dieses Ich-bin-nutzlos-Statement zum Beispiel, das ist ja schon recht krass gewesen. Auf der anderen Seite hat er ja das Team auch überhaupt nicht angegriffen. Ne? Hat er gesagt, also er ist selber schuld, ne? Das muss man ihm ja auch lassen. Und generell sagt aber Vasseur, dass Hamilton sehr fordernd ist, nicht nur mit sich selber, aber auch eben mit dem Team. Und er hat auch angemerkt, dass es eben sehr wichtig sei, dass er eben auf der einen Seite, also Hamilton, sehr viele Ansprüche an das Team hat, aber auch an sich selber. Und dadurch ist es halt glaubwürdig und dadurch wird er auch ernst genommen. Denn er hat da nicht so eine Imbalance, wo er dann sagt, okay, ich fordere jetzt von dem Team XY und selber, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann ist das alles nicht so schlimm. Also der kasteilt sich da schon relativ hart selbst. Und wenn man mal jetzt von dieser Selbstbemitleidung, sage ich mal, weggehen und mal wieder so ein bisschen ins Konstruktive rüberschwenken. Vor dem Wochenende in Belgien, ist jetzt ein bisschen tatsächlich schon her, aber da wurde Lewis Hamilton tatsächlich gefragt, wie er sich da vorbereitet habe und da hat er so ein bisschen Einblicke gegeben. Also er hat gesagt, also vor dem Belgien Grand Prix war er ein paar Tage die Woche im Werk in Maranello, war da bei vielen Meetings, hat zahlreiche Treffen mit den verschiedenen Führungskräften im Team gehabt. Namentlich hat er da zum Beispiel John Elkann genannt, den Ferrari-Präsidenten, dann Benedetto Vigna, den Ferrari-CEO und Fred Vasseur natürlich, den Ferrari-Formel-1-Teamchef und hat dann wörtlich gesagt, ich habe mit dem Leiter unserer Fahrzeugentwicklung mit Loic Serra zusammengesessen, aber auch mit den Leitern verschiedener Abteilungen gesprochen, über den Motor für nächstes Jahr, über die Vorderradaufhängung für nächstes Jahr, über die Hinterradaufhängung für nächstes Jahr, über Dinge, die man haben möchte, Probleme, die es mit dem Auto gibt. Also da ist man schon sehr, sehr nah am Zusammenarbeiten, was da 2026 angeht, was auch sehr wichtig ist. Und dann hat er außerdem gesagt, dass er sehr umfangreich niedergeschrieben habe, was bei Ferrari generell optimiert werden kann. Da ging es eben nicht nur um das Auto, sondern auch generell um andere Dinge. Wörtlich hat er gesagt, ich habe Dokumente geschickt. Das habe ich im Laufe des Jahres gemacht. Nach den ersten paar Rennen habe ich ein vollständiges Dokument für das Team erstellt. Und dann habe ich im Laufe der Saison, also da, im Laufe der Saison hat er sich noch drauf gezogen, noch zwei weitere Dokumente geschickt, die sie dann aufgreifen wollten. Und da sind dann auch Abläufe drin zum Beispiel, um das Ganze weiter zu professionalisieren. Das haben wir ja schon an verschiedenen Stellen schon gehört, dass da bei Mercedes einige Dinge anscheinend, ein bisschen besser gehandelt werden als bei Ferrari. Sicherlich auch das ein oder andere umgekehrt, aber das ist halt auch ein Faktor, warum man den Lewis Hamilton geholt hat. Nicht nur, weil man sich davon verspricht, dass er natürlich da Top-Ergebnisse am Steuer liefert, sondern dass er natürlich auch viel Expertise reinbringt, wie man das Team weiter professionalisieren kann.
Ja, das ist natürlich unwahrscheinlich spannend, dass er da so offen drüber spricht, dass irgendwelche Dokumente da an die Führungsetage verschickt hat. Ich finde das nicht schlecht und wie du gerade gesagt hast, das ist natürlich sehr wertvoll, diese frischen Impulse, die man von einer solchen Person mit einer solchen Erfahrung und Strahlkraft natürlich bekommt. Da können alle von lernen. Das hat auch Charles Leclerc im Laufe der Saison schon ein paar Mal erwähnt, dass er durchaus schon mal ein bisschen rüberguckt auf die andere Seite der Garage und sich da schon ein paar Sachen abschauen konnte von Lewis Hamilton. Er lässt sich da aber auch nicht einschüchtern. Ne? Also jeder weiß schon grundsätzlich, was er zu tun hat, aber man ist neugierig und ausgelernt hat sowieso niemand ever. Ja?
Hamilton ja sicherlich auch von Leclerc, der ja da die totale Ferrari-Expertise ja schon am Start hat. Ja.
Ganz genau. Und Lewis Hamilton hat da noch ein paar spannende Sachen gesagt, die lese ich euch gerne vor. Er bezieht sich hier auf diese Dokumente, die er geschickt hat, und dazu hat er dann Folgendes gesagt. Ein Teil davon betrifft die Struktur, Anpassungen, die wir als Team vornehmen müssen, um in allen Bereichen, in denen wir uns verbessern wollen, auch besser zu werden. Das andere war wirklich über das Auto, die aktuellen Probleme, die ich mit diesem Auto habe, einige Dinge, die man ins nächste Jahr mitnehmen möchte und einige, an denen man arbeiten und die man für nächstes Jahr ändern muss. Also, ihr seht schon, klingt auf jeden Fall so, als hätte er da wirklich eine ganze Menge konstruktiver Kritik hier niedergeschrieben. Und das ist super, ja. Das ist ganz, ganz wertvoll. Wie soll man denn sonst besser werden, wenn man nicht Dinge klipp und klar anspricht, die halt nicht optimal laufen? Das machen wir zwar übrigens ja auch immer so. Da möchte ich den Sebastian ausgesprochen mal gelobt haben an dieser Stelle. Wir pflegen
das kann ich zurückgeben,
sehr konstruktive Atmosphäre bei uns im Kreisfahren. Und ich hoffe, ihr kriegt auch mit, dass wir versuchen auch immer ein bisschen besser zu werden, so wie Formel 1-Teams das eben auch machen.
Ja. Aber wir haben keinen Fred Vasseur leider bei uns.
Nee, wir haben keinen Fred Vasseur, das stimmt. Aber ich sehe bald so aus wie er, wenn ich so weiter esse.
Sehr gut, ja.
Schauen wir mal. Bevor wir komplett abschweifen, hat Lewis Hamilton denn die ganze Umgewöhnung vielleicht unterschätzt? Das ist natürlich auch noch eine Frage, die wir uns stellen müssen. Und da hat Fred Vasseur ein paar spannende Sachen in einem Interview gesagt. Er denkt schon, dass Lewis Hamilton den Umstieg ein bisschen unterschätzt hat. Er gibt aber auch zu, dass Ferrari die ganze Situation ein bisschen unterschätzt hat. Ist gut. Verzeih ich beiden Parteien auch, glaube ich. Ein Wechsel in dieser Größenordnung, der kommt auch so selten vor tatsächlich. Das darf man nicht vergessen. Ihr erinnert euch sicher noch an die Bilder vom Saisonanfang, noch bevor die Saison eigentlich begonnen hat, wie sich Lewis Hamilton da inszeniert hat in diesem Mantel. Das sind da wirklich epische Fotos aus Maranello dann an die Welt gedrungen. Das macht schon was mit einem Team auch, ne? Das ist wirklich so, man spürt förmlich, wie da ein Beben durch die ganze Formel 1 gegangen ist. Und das geht nicht spurlos an allen Beteiligten vorbei natürlich. Nach 18 Jahren der Zusammenarbeit mit Mercedes, und da beziehen wir uns natürlich darauf, dass er bei McLaren und eben Mercedes mit entsprechenden Aggregaten schon gefahren ist. Nach 18 Jahren das Team zu wechseln, hat Vasseur dann ja auch gesagt, ne, wir haben dummerweise erwartet, dass er alles unter Kontrolle haben würde. Da bezieht er sich auf Lewis Hamilton. Dies führte zu einer langen Phase der Eingewöhnung an ein völlig anderes Umfeld. Und im Vergleich dazu, wechseln andere Fahrer natürlich, ne, wie zum Beispiel ein Carlos Sainz, der war bei Toro Rosso, Renault, McLaren, Ferrari, Williams. 5 Teams innerhalb von 8 Jahren, das ist eine ganze Menge. Charles Leclerc war auch bei Sauber erst und dann bei Ferrari. Sebastian Vettel war bei Red Bull, Ferrari und dann noch bei Aston Martin zum Beispiel. All diese Piloten wechseln eben regelmäßiger und haben da auch so ihre eigene Herangehensweise. Das hat der Carlos Sainz vor der Saison sehr ausführlich besprochen. Anpassung an ihre Arbeitsweisen, eben an die Teamdynamik, die da eben in ihrer neuen Mannschaft vorherrscht, das ist wichtig, ja. Das kann ein Lewis Hamilton in der Form gar nicht haben. Er ist ja jetzt 13 Jahre für Mercedes gefahren. Das ist eine halbe Ewigkeit. Das letzte Mal, dass er sich in ein neues Umfeld einfinden musste, das ist ewig her. Da gab es da noch Personen wie Niki Lauda zum Beispiel an seiner Seite, der ihn da ganz eng unterstützt hat. Auch jetzt hat er sicher ein paar gute Leute. Angela Cullen zum Beispiel, seine Physiotherapeutin, ist zurückgekehrt, die hilft ihm bestimmt, aber sie ist ja jetzt auch keine Ferrari-Insiderin oder so. Ein Niki Lauda war durchaus Mercedes-Insider damals, also das macht schon einen Unterschied, denke ich. Man muss natürlich feststellen, Lewis Hamilton hat es noch nicht aufs Podium geschafft, in einem Grand Prix zumindest. Er war ein paar Mal nah dran, 3-mal an der Zahl, in Großbritannien, in Österreich und in Imola war er 4. Ich denke aber, das ist noch auf jeden Fall ein Ziel für diese Saison, oder? Schafft er das?
Ich bin mir ziemlich sicher, ja. Also jetzt in den letzten Rennen waren auch ziemlich viel Pech dabei, wenn er die Qualifyings nicht in den Sand gesetzt hätte. Da hätte er wahrscheinlich auch Ja, vierte Plätze auf jeden Fall reinfahren können, vielleicht auch sogar ein bisschen mehr. Aber schauen wir uns mal an, was ist denn bisher auch verbessert worden für Hamilton in dieser Saison? Er ist ja bei Mercedes, wir wissen, Bremsen von Carbon Industries gefahren und die Brembo-Bremsen, die Ferrari nutzt, die haben andere Eigenschaften. Und jetzt ist es eben so, dass inzwischen Überarbeitungen vorgenommen worden sind, damit diese Bremsen eben den von Hamilton sozusagen bissigeren Charakter haben, den er bevorzugt und der seiner Fahrweise entgegenkommt. Kommt. Also das hilft sicherlich auch. Und Dave, du hast es vorhin schon angedeutet, da sind einige vertraute Gesichter jetzt aus seiner Mercedes-Vergangenheit dabei, darunter zum Beispiel eben der Technikchef Loic Serra, der stellvertretende Teamchef Jerome D'Ambrosio und der neue Performance-Ingenieur, der ja jetzt, glaube ich, seit Spa dabei ist, Luca Delia. Auch den kennt er schon aus früheren Tagen. Und ja, sein bestes Qualifying-Ergebnis ist übrigens auch ein vierter Platz, Österreich und Monaco. Monaco hat ja eine Strafe noch bekommen. Das war dann schnell dahin mit der Herrlichkeit. Da haben sich ja schon viele gefreut. Aber man muss auch sagen, die Qualifikationslücken zu Leclerc, die sind insgesamt dann doch sukzessive kleiner geworden, was ja einerseits auch dringend erwartbar ist von einem siebenfachen Weltmeister, aber dann auch so gekommen ist. Die waren zu Beginn der Saison in Bahrain und Saudi-Arabien tatsächlich am größten und inzwischen scheint sich wirklich eine Besserung abzuzeichnen. Also die Rennen, vor allem in Kanada, Spanien, Österreich und Großbritannien, die haben wirklich Fortschritt gezeigt, auch bei Lewis Hamilton. Und tatsächlich war über diese vier Rennen Hamilton tatsächlich der schnellste Fahrer auf eine einzelne Runde im Rennen. Also das ist jetzt nicht unbedingt mega aussagekräftig,
Der
aber
schnellste
natürlich.
Ferrari-Fahrer, meinst du?
Genau, hab ich jetzt vergessen zu sagen, schnellste Ferrari-Fahrer natürlich. Und das ist aber natürlich nicht ganz unwichtig, ne? Also die absolut schnellste Runde im Vergleich zu Leclerc zu haben, das ist nicht, wie gesagt, nicht unbedingt mega aussagekräftig, weil es gibt ja je nach Rennen dann 50, 60, 70 andere Runden und wenn die dann nicht passen, dann nützt dir das alles nichts. Aber es zeigt auf jeden Fall schon mal, dass er es grundsätzlich drauf hat. Natürlich auch da wieder die Einschränkung, wenn jetzt zum Beispiel Hamilton irgendwann mal Softreifen benutzt gegen Ende des Rennens und dann, keine Ahnung, Leclerc zum Beispiel auf Medium und auf Hard fährt, jetzt mal ganz krass gesprochen, dann ist natürlich Hamilton wahrscheinlicher, dass er dann eine schnelle Runde am Ende auf den Asphalt zaubert. Und auch da wird vieles schwarzer gemalt sozusagen, als es im Endeffekt ist. Ja, dann schauen wir uns mal an. Vor allem auch, was ihr dazu zu sagen habt, würde uns an der Stelle jetzt mal interessieren. Seid ihr Hamilton-Fans, seid ihr es nicht? Und unabhängig davon, tut euch das weh, dass Hamilton momentan so am Struggeln ist. Seht ihr, dass das ein bisschen bergauf geht oder sagt ihr, naja, das war jetzt Strohfeuer und dann irgendwie im Laufe der Saison, da wird der Abstand schon wieder genauso groß werden wie in Saudi-Arabien zum Beispiel zu Charles Leclerc. Und es bleibt dann doch vielleicht bei dem auch punktemäßig jetzt langsam relativ großen Abstand, auch wenn sie rein positionstechnisch ja weiterhin hintereinander noch in der Fahrer-WM unterwegs sind. Ja, abgesehen davon würden wir uns freuen, wenn ihr ein kleines Abo dalasst. Da bekommt ihr nämlich immer Bescheid, wenn wir neue Videos haben. Und da haben wir ja, wenn jetzt dann die Sommerpause vorbei ist, immer ein prall gefülltes Portfolio für euch. Highlights, Fahrernoten und vor den Grand Prix die Race Week und natürlich das Preview. Und viele, viele News und Hintergründe zum Thema Formel 1. Würde uns sehr, sehr freuen. Ja, damit zu Charles Leclerc, würde ich sagen.
Unbedingt. Auch über den müssen wir natürlich sprechen in dem ganzen Konstrukt. Kommt man nicht umhin. Tja, Ferraris Prinz wird er ja oft genannt. Er ist ja wirklich einer der Piloten, die so eng mit der Scuderia verbandelt sind wie kaum ein anderer in der Geschichte. Aber auch bei ihm läuft es nicht so wirklich dolle, wenn man sich anschaut. Er hat seinen großen Traum noch nicht erfüllen können, mit der Scuderia Weltmeister zu werden. Tja, mal sehen, ob das noch was wird. Auf jeden Fall ist seine aktuelle Situation anders. Ja, er ist ein Ferrari-Eigengewächs, so kann man das schon sagen und kennt natürlich entsprechend die Mannschaft in- und auswendig. Ja, kann man vergleichen mit der Situation von Lewis Hamilton dann bei Mercedes natürlich in den letzten Jahren. Da war er auch fester Bestandteil der Mannschaft, eigentlich nicht wegzudenken. Deswegen war sein angekündigter Wechsel ja dann auch auf einmal so eine riesige, spektakuläre Nachricht, ja. Niemand hat wirklich ernsthaft damit gerechnet, dass Lewis Hamilton und Mercedes nochmal getrennter Wege gehen, aber so ist es auf jeden Fall. Charles Leclerc auf jeden Fall gilt als einer der schnellsten Fahrer in der ganzen Startaufstellung. Vielleicht ist er sogar der beste Qualifier, auf jeden Fall einer der besten. Aber er kann das alles noch nicht so ganz umsetzen, ja. Das Auto macht ihm seit Jahren einen Strich durch die Rechnung. Er hat es einfach noch nie so konsistent gut gehabt. Anfang 2022 sah es mal ganz gut aus. Damals konnte er ein paar Rennen gewinnen. Wir hatten alle schon Hoffnung, dass Ferrari endlich wieder um eine WM fahren kann. Aber das ging dann letztendlich auch so. Das erste Saisondrittel. Und dann kamen Upgrades, man hat sich verhaspelt, er hat Fehler gemacht und. Ihr kennt ja alle die Geschichte. Alle, die zumindest damals schon geguckt haben. Das ist ja noch nicht so lange her. Das ist natürlich auch der Grund, warum viele Betrachter und Experten Charles Leclerc immer mal wieder nahelegen, dass er doch bitte seine Mannschaft wechseln soll. Ja? Möchte er den Formel-1-Weltmeister werden, dann muss er das Team wechseln, sagen viele. Bei Ferrari wird es einfach nicht klappen, da ist immer irgendwas im Argen. Aber bisher hält er sich da wacker dagegen und bekennt sich immer wieder zu Ferrari natürlich. So auch in der jüngsten Phase jetzt, da ging es ja auch hoch her, ne? Da hat man Fred Vasseur angezählt, auch beide Fahrer wurden öffentlich in Frage gestellt, aber hat mir imponiert auf jeden Fall, sie haben ziemlich geschlossen alle reagiert und gesagt, nee Leute, wir arbeiten ja alle mit Hochdruck daran, Ferrari wieder an die Spitze zu bringen und das tun sie auf jeden Fall. Halten wir mal fest, eine Pole Position, eine glückliche in Ungarn und ein vierter Platz dann im Rennen. Position 3 in Spa, ja, die zeigen schon, dass Charles Leclerc ganz gut zurechtkommt mit dem Auto, so wie es jetzt da steht, auf jeden Fall, mit den Upgrades. Ohne die Probleme im Auto hätte er natürlich auch in Ungarn mindestens aufs Podium fahren können. Vielleicht hätte er eine Chance auf den Sieg gehabt, also anderthalb
Stints. Er selber sieht's ja so, ne?
Mhm. Ja, anderthalb Stints lang sah es ja gut aus, oder die ersten zwei Stints sogar, aber dann häuften sich die Probleme und im letzten Stint hat er dann irgendwie 30 Sekunden verloren oder so, also da ging dann wirklich gar nichts mehr. Aber es lag definitiv nicht an Charles Leclerc, dass er seinen Ferrari, der zu selten in die Nähe des Podiums gebracht hat bisher. Wir haben ihn auch entsprechend oft gut bewertet, ja, in unseren Fahrernoten, wer die regelmäßig schaut. Charles Leclerc ist in den Top 5 dabei, er kassiert regelmäßig gute Wertungen von uns, er fährt sich da wirklich die Seele aus dem Leib, aber wenn es das Auto nicht hergibt, dann seid ihr in der Formel 1 leider aufgeschmissen, ne? Charles Leclerc ist auch gar nicht so optimistisch, ehrlicherweise, was den Rest der Saison angeht. Er war überzeugt davon, dass Ungarn wahrscheinlich die einzige Chance war auf einen Sieg in diesem Jahr. Natürlich mit dieser glücklichen Pole hat er wirklich eine sehr, sehr gute Chance gehabt. Das sah ja auch wirklich gut aus, aber hat nicht geklappt. Er denkt nicht, dass er dann nochmal eine faire Chance kriegt oder eine realistische Chance, sagen wir es so. Die McLaren sind einfach wirklich weit, weit weg und das sieht auch Charles Leclerc so. Aber Fred Vasseur, sein Teamchef, widerspricht ihm da ein bisschen. Und zwar energisch sogar, ja, gar nicht mal so ein bisschen. Er sagt, es war, also in Ungarn, ja, bezieht sich da auf Ungarn, es war Ferraris beste Chance bisher auf einen Sieg, ja. Und er hat dann auch darauf hin verwiesen, ja, dass das Auto jetzt umgebaut ist, es funktioniert jetzt besser. Und in Spa, das darf man natürlich auch nicht vergessen, lag der Ferrari nur 2 Zehntel hinter den McLaren und das auf einer sehr, sehr langen Runde. Das lässt auf jeden Fall hoffen. Wir haben es auch zu gegebener Zeit schon beobachtet und entsprechend angesprochen. Ja. Und für Fred Vasseur war die Leistung am Hungaroring natürlich nach dem Qualifying und in den ersten beiden Stints auch ausschlaggebend. Er sagt, diese Leistung sollte man beurteilen, nicht das Desaster da im letzten Stint des Rennens. Und kann man natürlich auch so sehen. Ihr seht, Fred Vasseur ist auf jeden Fall eher auf der optimistischen Seite der ganzen Geschichte. Und auch McLaren übrigens sieht Ferrari durchaus als Gefahr. Andrea Stella, der Teamchef von McLaren, hat auch gesagt, er sieht die Scuderia auf jeden Fall als Siegkandidaten für den Rest der Saison. Warum er das sagt, wissen wir nicht. Vielleicht schätzt er sie wirklich sehr stark ein. Vielleicht wünscht er seinem ehemaligen Team da auch nur Gutes. Auf jeden Fall nimmt man bei McLaren Ferrari durchaus ernst und sollte das auch tun. Wenn man sich nämlich ansieht, wie die Saison letztes Jahr gelaufen ist, da wäre Ferrari beinahe noch Konstrukteursweltmeister geworden, denn in den letzten Rennen oder im letzten Drittel der Saison haben die beiden nochmal richtig aufgegeigt. Charles Leclerc und Carlos Sainz damals wirklich top unterwegs.
Ja, und Fred Vasseur selber sieht es aber auch vor allem so, dass andererseits McLaren den Hauptvorteil darin hat, dass sie eben konstant sind. Und zwar, dass sie schnell sind unter allen Bedingungen und in allen Teilen eines Rennwochenendes. Das sind wir wieder bei dem Auto, das McLaren gebaut hat für diese Saison, das ja keine richtige Schwäche hat und einfach wirklich, ja, grundsätzlich eigentlich immer schnell ist. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber immer genug, dass dann sowohl Lando Norris als auch Oscar Piastri das wunderbar aus dem Auto extrahieren können und gutmütig anscheinend genug, auch wenn der McLaren nach Berichten von beiden Fahrern dort auch so seine Zicken sozusagen hat, aber grundsätzlich gut zu bändigen und dann die Leistung abrufbar sozusagen bei McLaren. Bei Ferrari hingegen sind es dann eher so sporadische Peaks, immer mal wieder hier und da kann man, naja, um die erste Startreihe mitfahren oder dann eben auch ein Wörtchen aufs Podium mitreden, aber so richtig konstant ist das Ganze nicht. Läuft ein bisschen besser als bei Mercedes, aber im Grunde ist es ein ähnliches Lied, das sie da singen und man wird jetzt sicherlich nicht mehr daran denken, dieses Jahr den Titel zu gewinnen. Also weder Fahrer-WM noch Konstrukteur ist realistisch. Aber so ein paar sporadische Siege, die die Moral steigern können, die können natürlich extrem helfen. Wir erinnern uns da an das, das letzte Saisondrittel, vor allem 2024. Da ist es ja durchaus gut gelaufen. Und Carlos Sainz, damals ja noch der Teamkollege von Charles Leclerc und Charles Leclerc, die haben teilweise Doppelpodien reingefahren und haben dann hinten raus eigentlich, die waren das Team zusammen, das mit Abstand die meisten Punkte eingefahren hat, hätten da fast auch noch McLaren einholen können. Also es war schon toll. Nicht so verkehrt eigentlich gewesen, ne?
Können wir mal gucken, was die Gründe dafür sind, dass wir auch glauben, dass Ferrari das vielleicht nochmal schaffen kann. Da ist natürlich die neue Hinterradaufhängung zu nennen, über die haben wir gerade schon gesprochen. Charles Leclerc hat selber gesagt, also er kann das Auto jetzt wieder in einem vernünftigen Fenster abstimmen. Das ist auf jeden Fall eine optimistische Aussage, denn das ermöglicht ihm natürlich, dass er ein Auto mit Fahreigenschaften hat, mit denen er gut klarkommt, die ihm natürlich dann liegen. Dementsprechend kann man da mehr Leistungen raus extrahieren. Daraus ergibt sich der zweite Punkt, nämlich mehr Vertrauen. Das passt dann besser zu seinem Fahrstil, ne? Und er kann sich dann wirklich voll reinknien und auf eine Runde alles ausquetschen, was es da gibt. Also die Qualifying-Magie von Charles Leclerc könnte wieder zurückkehren, auf jeden Fall. Jetzt in den letzten 10 Rennen dieses Jahres noch. Pole ist entsprechend vielleicht gar nicht, also klar, in Ungarn war es natürlich schon sehr situativ und durch den Wind konkret bedingt. Aber dass ein Ferrari auf Pole steht, könnte vielleicht doch nicht kein Zufall gewesen sein. Vielleicht schaffen sie das in diesem Jahr auf jeden Fall noch öfter. Glauben wir denn dran, Sebastian, oder nicht? Jetzt wird es mal Zeit für einen Ausblick und für ein Resümee, oder?
Ja, also ich persönlich, lass mich mal so aussagen. Ferrari ist ja generell eine Wundertüte. Da haben wir schon oft irgendwie gesagt, jetzt ist aber alles beisammen, dass man den Durchbruch schaffen kann und jetzt stellen sie wieder was hin und im Endeffekt warten wir seit 2007 zumindest auf den Fahrer-WM-Titel, seit 2008 auf den Konstrukteurs-WM-Titel. 2007 war es ja tatsächlich so, Kimi Räikkönen, der letzte Formel-1-Weltmeister für die Scuderia und ist jetzt dann auch schon bald 20 Jahre her und es wird tatsächlich mal Zeit, ja, aber es ist schon mal positiv zu sehen, dass bei Ferrari was zusammen. Also das ganze Team zieht an einem Strang. Man hat zwei bockstarke Fahrer auf dem Papier mit Charles Leclerc, der wirklich das Ferrari-Urgestein ist und auch noch relativ jung, muss man ja auch weiterhin sagen. Und Lewis Hamilton, der jetzt dann so langsam im Spätherbst seiner Karriere angekommen ist, wenn das ehrlich wie Alonso macht, dann hat er noch ein paar Jährchen, aber klar, auch da ist jetzt die vier schon davor, ne? Und dann hat man aber wirklich so zwei Hautigen, die wirklich ihr Fach verstehen und wenn sich Lewis Hamilton dann noch ein bisschen mehr mit dem ganzen Ding anfreundet und dann zur guter Form wieder zurückfindet, was ich ihm durchaus zutraue, dann steht man schon mal grundsätzlich sehr stark da. Fred Vasseur ist ja jetzt mit der Vertragsverlängerung auch fest im Sattel, macht auch, finde ich, gute und klare Ansagen, zum Beispiel jetzt, ne, wenn da mal so ein pessimistische Statements sind, wie zum Beispiel von dem Charles Leclerc nach dem Ungarn-Rennen, dann steuert er dagegen und sagt, ich glaube, da kommt noch was. Und das ist ja auch ganz wichtig, da hat er ein gutes Händchen für, im Prinzip da, das wieder auszubalancieren. Wenn er da irgendwo sieht, da fängt es an zu brennen, das löscht er gleich wieder. Dementsprechend sollte da der Rahmen jetzt eigentlich stehen. Ne? Teamführung, Fahrer, alles ist jetzt erstmal langfristig ausgelegt und es ist auch von der Ebene drüber jetzt dadurch eben auch das Vertrauen erstmal ausgesprochen worden. Und damit kann man jetzt eigentlich schauen, dass man sich auf das Wesentliche konzentriert. Jetzt müssen in Anführungsstrichen nur noch das Auto funktionieren und die Fahrer liefern. Aber mit den neuen Teilen und ein bisschen Gnadenfrist sozusagen, die es dadurch gibt, denke ich schon, dass das gut laufen kann. Einziges Problem oder vielleicht auch Hoffnung, je nachdem, wie man es halt sieht, ist, dass 2026 halt wieder nicht komplett, aber schon sehr drastisch andere neue Regeln kommen werden. Der Motor wird anders funktionieren.
Man kann schon von komplett sprechen. Also.
Ja, Also das Auto wird halt weiterhin 4 Reifen haben und auch ungefähr so ausschauen wie jetzt, aber es halt wird halt kleiner, es gibt aktive Aerodynamik, es gibt einen schon sehr anders funktionierenden Hybridmotor mit einem höheren Elektroanteil. Auch da
Ganz
übrigens
genau.
kommt noch eine Folge von uns, wo ich das mal ein bisschen genauer erklären und auch sagen, was tatsächlich realistisch der Worst Case ist. Da gibt es nämlich einige, die jetzt schon die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Werdet ihr auf jeden Fall auch noch rechtzeitig erfahren. Aber wie gesagt, auch dieses Jahr sieht nicht katastrophal aus. Die McLaren werden sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht mehr einholen. Aber Platz 2, das sollte nicht nur realistisch sein, sondern eigentlich auch der Anspruch. Denn momentan sind es schon so ein paar Pünktchen vor Mercedes. Natürlich nicht uneinholbar, aber haben alles auf dem Papier jetzt zusammengebracht, um diesen Vorsprung nicht nur zu halten, sondern auch auszubauen. Und der ein oder andere Sieg, mal schauen, vielleicht ist er zum Saisonende dann wirklich drin.
Ich glaube fest dran, dass nicht immer bei den McLaren unbedingt ins Ziel kommen oder zumindest nicht heil. Das ist definitiv dann eine Chance. Klar, mit Max Verstappen muss man sowieso immer rechnen, der wird da weiter auf vorne rumfahren und sofern das Auto es dann ein bisschen zulässt, dann ist er ja dabei und kämpft um Podien. Mit Mercedes rechne ich grundsätzlich auch, aber ich glaube, die haben ein bisschen eine schwierigere Situation gerade. Die haben jetzt zurückgerüstet auf eine alte Spezifikation. Ich meine auch bei der Hinterradaufhängung. Da gab es auf jeden Fall auch Probleme. Natürlich, was die Teamleistung angeht insgesamt, ist mit George Russell und dann dem Rookie Antonelli. Ist einfach die Power nicht so ganz da wie mit einem Hamilton und einem Leclerc. Also ich denke, Platz 2 für die Scuderia in der Konstrukteurswertung ist fix. Da wird nicht mehr viel dran gerüttelt werden.
Sollte sein, ja.
Es ist halt nur die Frage, wann und wie oft sie noch aufs Podium fahren können. Im Idealfall auch mal beide. Und ich denke, der ein oder andere Sieg könnte auf jeden Fall abfallen. Ja. Wenn man jetzt von der Streckencharakteristik ausgeht, ist Singapur vielleicht noch ein Rennen, das Ferrari taugen könnte. Ja, auch relativ langsam, relativ kurvig. Nicht ganz unähnlich zu Ungarn zum Beispiel. Ja. Das könnte auf jeden Fall funktionieren. Lass uns auf jeden Fall überraschen. In Monza ist mit Ferrari sowieso immer zu rechnen. Ja, da packen sie meistens irgendeine Überraschung aus.
Das stimmt. Wir erinnern uns selbst in der schlimmsten Saison ist da plötzlich ausgegangen. Ja.
Ganz genau. 1988 zum Beispiel, ja, als McLaren 15 von 16 Rennen gewonnen hat damals. Monza haben sie nicht gewonnen. Da war es, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, Gerhard Berger auf Ferrari, der das Ding geholt hat.
Völlig verrückt.
Aber auch da war bei McLaren halt wirklich Sand im Getriebe damals. Mal gucken, vielleicht passiert ja viele, viele Jahre später nochmal was Ähnliches. Ich habe den Glauben nicht verloren an Ferrari, zumindest nicht für diese Saison. Nächstes Jahr ist sowieso Tabula Rasa, das kann in beide Richtungen gehen. Also es kann großartig werden, es kann ein totaler Flop werden. Traditionell ist Ferrari leider eine Mannschaft, die mit Regeländerungen nicht so gut zurechtkommt. Das muss man ja so sehen, wenn man sich die letzten 20, 30 Jahre betrachtet. Allerdings haben sie jetzt mit Charles Leclerc und Lewis Hamilton einfach unheimlich erfahrene Piloten. Ja, sofern die denn gehört werden und in der Fahrzeugentwicklung von vornherein auch dabei sind oder so früh, wie es halt jetzt bei Lewis Hamilton ging, kann es schon sein, dass zumindest das Auto gut wird, das Chassis, die Aufhängung. Was den Motor angeht, das ist sowieso komplettes Orakel bisher. Da tappen alle im Dunkeln und alle weisen auf jeden Fall die Favoritenrolle entschieden von sich. Wir sind unheimlich gespannt. Aber bleiben wir mal bei der mittelfristigen Zukunft. Ich denke, in dieser Saison geht auf jeden Fall noch was für die Scuderia. Und wenn nicht, dann muss ich mir jetzt irgendeine peinliche Wette ausdenken, aber auf die Schnelle komme ich auf nichts. Wenn ihr eine Idee habt, was ich machen darf, wenn Ferrari kein Rennen mehr gewinnt in diesem Jahr, dann lasst es doch mal in den Kommentaren stehen, vielleicht seid ihr kreativ.
Kannst ja wieder Formel-1-Boss machen, der hat jetzt einen Neuwert am Start.
Nein.
Der macht jetzt, trainiert jetzt jeden Tag Nacken, bis Nico Hülkenberg seinen ersten Sieg schafft.
Halleluja, jetzt hat er erstmal Liegestütze gemacht zum ersten Podium und jetzt das.
Ja.
Ja, also das würde mir gut,
dann, ne? 27
würde
Tage
mir gut tun, sagen wir es mal so.
Nacken Dave dann.
Nacken gut. Dave.
In dem Sinn, wir sehen uns im nächsten Video. Hat Spaß gemacht mit euch wie immer und bleibt uns gewogen. Bis dann.
Mehr Formel 1 ist mir gut, Freunde. Bis bald. Ciao.